Hallo und herzlich willkommen zur 117. Folge vom Cover 2 Podcast. Mein Name ist Luca. Bei mir ist Simon.
Servus.
Und ja, ich habe mir viele Gedanken gemacht die letzten zwei Tage. Wir wollten eigentlich am Sonntag aufnehmen. Ganz froh, dass wir es nicht getan haben. Hab viele Podcasts gehört in den letzten zwei Tagen. Also Football-Podcasts, die nichts mit Basketball und Kobe Bryant zu tun haben. Da haben wir überlegt, ob wir darüber sprechen sollen. Und irgendwie, keine Ahnung, bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass man nicht drüber sprechen muss, aber keine Ahnung, es war mir irgendwie dann doch ein Bedürfnis und gibt jetzt halt ein, zwei Sachen, die man oder die ich persönlich mit ihm verbinde und ich weiß nicht, vielleicht du ja auch. Deswegen das zum Start, bevor wir dann kurz ja über den Super Bowl sprechen. Wie gesagt, das ist so ein... Also ich habe sowas noch nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß noch, als Michael Jackson gestorben ist, da waren wir in Berlin auf Klassenfahrt, glaube ich, sogar zusammen.
Jo.
Da gab es Twitter und... Oder da war ich noch nicht bei Twitter und Facebook so krass. Und beziehungsweise mehrheitlich Twitter. Aber dazu auch gleich am Ende mehr. Ich habe, wenn eine berühmte Person gestorben ist, klar, wird das in den sozialen Netzwerken, wenn man dann einen Twitch-Stream guckt oder was auch immer, das wird, ja, kommentiert. Da wird mehr oder weniger, also finde ich manchmal, relativ gehaltloses RIP ausgesprochen. Aber wie gesagt, sowas wie vorgestern habe ich so noch nicht erlebt. Und deswegen, das ist halt das Besondere an dieser Sache. Ich bin immer noch so ein bisschen, ja, sprachlos. Im Sinne von, dass es schwierig zu fassen ist. Es ist auch mehr oder weniger der erste Fall, dass das mit jemandem passiert, den man, oder zumindest bei mir jetzt, den man so verfolgt hat. Ich muss sagen, als LeBron-Anhänger immer ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Kobe gehabt. Man kann ja eigentlich sich sagen, dass sie Rivals waren, weil Kobe hatte seine Hochzeit bis 2010, dann danach nochmal kurz, aber ich weiß noch, ich habe mit Kollegen von uns, der hat halt immer gesagt, also wenn ich gesagt habe, LeBron ist der Beste nach Jordan, hat er immer, nee, Kobe, und es ging immer hin und her. Es ist so, ja, so weird, und ich hab mir so viel dazu mittlerweile angeguckt, heute, so, ich fand das, was man öffentlich gesehen hat, die Aktion der Basketballspieler an dem Abend mit der Zeitverzögerung und die sie da gemacht haben, 8 Sekunden, 24 Sekunden, die Geste von Mark Cuban, der gesagt hat, Nummer 24 werden wir auch bei den Mavericks nicht mehr vergeben. Und dann heute Morgen mit LeBrons Nachricht, da habe ich auch gedacht, ohne Scheiße, es ist teilweise Twitter ein grausamer Platz, weil Leute einfach drauf gegeiert haben, dass sich die Lakers oder LeBron dazu äußern. Da habe ich einen sehr schönen Tweet von jemandem zugesehen, der gesagt hat, keiner von allen, nicht Jeannie Buss, also hier die Ownerin von den Lakers, weder LeBron noch irgendeiner ist verpflichtet dazu, sich dazu zu äußern. Wie gesagt, die Leute geiern halt da drauf. Es ist voll komisch. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob du ein Favorite Moment hast. Ich weiß, Basketball, du guckst es mehr oder weniger so sporadisch, aber das ist halt bei Kobe das Ding, das ist jemand, der größer ist als der Sport selber. Ich meine, gerade wie in Deutschland, wenn du so jung bist und Basketball, dann zumindest in unserem Alter war es meist so, wahrscheinlich kannst du Shaq und Kobe und irgendwann dann LeBron und den Rest so, ja, okay, das sind irgendwelche Spieler, die da rumlaufen. Und wenn so einer geht, das ist ja, und dann auch in der Art und Weise mit seiner Tochter. Ich weiß noch, als du mir das am Sonntag geschrieben hast, ich war bestimmt 2 Stunden lang nicht auf Twitter, was schon sowieso ein ziemlicher Abnormalität ist. Und du hast mir das geschrieben und ich dachte so, na, direkt aufgemacht und dann halt diese Reports, die sich dann teilweise widersprechen, teilweise Sachen schreiben, die man gar nicht glauben möchte oder auch nicht glauben sollte.
Ja, das war crazy. Also ich habe das, glaube ich, ich weiß nicht, wer das als erst getweetet hat, früher wurscht, aber es war auf jeden Fall ein Bericht von Team Z. Mhm. Und
die waren wohl die Ersten.
Ja, ich hatte das so gesehen und dachte so, ich habe das erst für einen Joke gehalten. Mhm. So, also ein Joke, also weder Gedankengang, keiner macht so einen Spaß oder erlaubt sich sowas. Ich dachte aber so, nee, naja, keine Ahnung, das ist nicht ein richtiger Post, das ist irgendwas oder so nach dem Motto, wegen LeBron auch, weil er den Rekord gebrochen hat.
Ja.
Also nach dem Motto, ich habe irgendwie, ich glaube, das wird ich irgendwas mit RIP. Also ich habe nicht den Original Team Z-Account, sondern ich glaube, ich habe irgendeinen Retweet und dann war da Rest in Peace Kobe und ich dachte, okay, das hat halt wegen dem letzten Tag so, mach keinen Stress und guck dann genauer und denkst du, so, irgendwas Helikopter.
Ja.
Und war dann auch mega flash. Ich muss wirklich sagen, ich habe gut, wie soll man es jetzt sagen, ich habe kein Verhältnis jetzt auch nicht vor dem Hintergrundsport, weil ich auch Basketball zu der Zeit nicht verfolgt habe. Klar kannte ich, wie du schon sagst, dann Kobe, Shaq, aber dann hört es fast schon aus, klar Michael Jordan von irgendwann, aber das sind wirklich fast so die einzigen Namen, Dirk Nowitzki hat man hier und da gehört, was ich vor so 10, 15 Jahren mit an Basketball tatsächlich, also quasi gar nichts. Ja, du sagst schon richtig, das ist so einer, den man dann trotzdem kennt, obwohl man sich dann nur mit auseinandersetzt. Selbst dann ist das krass, mal sowas zu hören. Aber für mich jetzt persönlich nicht primär, weil es Kobe Bryant ist, sondern für mich mehr so die allgemeine Situation, was passiert ist. So ein, das ist immer noch was anderes, wenn einer so vergleicht, zum Beispiel Michael Jackson, der, ja, keine Ahnung, Drogen, Krankheit, hier, dies und das, so in Anführungsstrichen davon scheidet, ist immer noch was anderes, als wenn natürlich ein Unfall passiert, weil man
mit
irgendwo
41 auch Jahren.
Ja, das kommt noch dazu und dann, ich dachte so, wow, krass und irgendwo verständlich, dass dann überall kommt so, also klar, so wie beim, ich würde jetzt nicht sagen, wie beim Autounfall, dass die Leute gucken, aber es ist halt was die Aufmerksamkeit logischerweise catcht, wenn so eine Persönlichkeit stirbt. Ich dachte dann so, okay, krass, aber wie gesagt, so diese emotionale Bindung zu jemandem als Spieler, Idol oder sowas habe ich in der Form nicht, was mich dann halt hart oder was mich bei solchen Sachen immer trifft oder wenn er danach suchst, findest du da jeden Tag irgendwelche Storys vor, aber was ich halt krass finde, dass da 3 Kids an Bord sind,
ja.
Ich kannte auch die Familienverhältnisse nicht, ich glaube, es sind drei Schwestern gewesen oder 3 Töchter.
Wir hatten 4 Töchter, und eine ist jetzt gerade geboren worden.
Ach so, okay. 4 Töchter und wusste ich vorher nicht. Ich habe dann auch so geguckt, okay, Familienverhältnisse. Ich dachte dann so, wow, fuck, Alter, die Mutter. So, Mann tot, Tochter tot.
Ja.
Ich meine, ganz ab davon, dass sie jetzt noch andere Töchter hat. Ich glaube, das ist, ich kann es auch nicht einschätzen, ne? Aber ist halt brutal tragisch an sich schon. Es ist, glaube ich, sehr gut, dass das nicht das einzelne Kind war, insbesondere für die Mutter. Das wird die trotzdem nie loslassen. Aber stell dir mal vor, du hast dann niemanden, du hast, also das ist für mich immer so, du hast dann eigentlich nichts mehr, wofür du so leben willst, ja, gefühlt. Und das ist halt das Krasse, was einen auch so hart mitnehmen kann, obwohl man da eigentlich so kein persönliches Verhältnis zu, und dann wirst du halt komplett geflutet.
Ja.
Mit 1000 Leute retweeten das und immer kommt was Neues und ich denke mir so, what, okay, krass. Man ist da schon so ein bisschen gefangen drin. so in diesem, ja, nee, eine Sensation ist das Falsche, Tragödie
Ja.
ist dann der negative Ausdruck dafür, catcht einen schon. Und keine Ahnung, ich glaube, auf der Arbeit, so Leute, wo ich dachte, boah, keine Ahnung, die haben nie was mit Basketball oder sowas zu tun gehabt. Selbst die wussten so, dass das passiert ist. Also
Ja.
es ist halt krass und ja, aufgrund der Umstände halt auch unglaublich unglücklich und brutal.
Ja. Es gibt dann halt auch aktuell dann noch so viele Side-Stories wie so Blanko-Sachen wie das Comic, das vorausgesagt hat vor ein paar Jahren oder das, und er ist ja ständig geflogen, wie man jetzt gehört hat, auch immer zum Training etc., dass er wohl eine Absprache mit seiner Frau hatte, dass die beiden nie zusammen in den Helikopter steigen, genau aus diesem Grund. Nee, aber das ist bei mir gar nicht so weit von dir entfernt. Also so eine persönliche Bindung wie, wo ich jetzt sagen würde, Idol und so, habe ich auch nicht absolut, also hatte ich auch nie zu Kobe. Bei mir ist halt nur dieses, mich haut diese Situation, also die Reaktion, die Umstände und alles drumherum, das hat mich so
Das ist ziemlich
mitgenommen.
enorm.
Ja, das, wie gesagt, was jetzt an Bekundungen kam, dass, wie das passiert ist, auch wie du sagtest, dass da noch andere Familien mit involviert sind. Und es ist einfach unfassbar, wenn man, ja, wenn man das so ausdrücken möchte. Also, ich weiß nicht, wenn ich an Kobe denke, dann denke ich gar nicht an so Basketballspiele, sondern denke an so Sachen wie, ich schmeiße einen Papierball
Ja,
in den
Kobe.
Korb. Kobe, so. Und
Ja.
das fand ich sehr, sehr nice, hat irgendjemand auch gesagt, ab dem Punkt, wo du dieses zusammen ein Wort Namen wirst, quasi,
Ja.
ab dem Zeitpunkt, hast du eine Legacy, hast du eine Legende und Legacy wurde jetzt halt auch mega viel drüber gesprochen, von wegen Mamba-Mentality und wie er das halt auch über den Basketballcourt hinaus jetzt getragen hat mit dem Oscar-Sieg, mit dem, was er für den Basketball so jetzt danach noch getan hat, gerade für die WNBA und so. Also es ist halt, und es kommt halt auch nicht von ungefähr, dass die Reaktionen so sind.
Ja.
Wie gesagt, ich glaube, da ist jemand ganz Großes gegangen. Was ich halt noch ziemlich, wurde auch schon breit getreten, aber was mich halt komplett durchgeschüttelt hat, alleine durch meine Verbindung oder dadurch, dass ich allein wegen LeBron James halt oder den seit seinem Beginn seiner Karriere verfolge, sein letzter Tweet, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Ja, hatte ich gesehen.
Es ist,
Instagram oder so, ne?
nee, von Kobe, sein letzter Tweet. Selber.
Ach so, an LeBron
Ja, genau,
irgendwie. Ja,
der ging,
Gratulation zu
genau,
und so
es war
weiter.
halt der Tag danach. Und dass er continue to move the game forward, much respect, my brother. Es ist halt, manchmal sind Sachen so surreal, dass es einfach so passt. Auf die Situation. Aber ja, wie gesagt, RP Kobe. Und jetzt noch kurz zu Twitter. Ohne Scheiß, da könnte ich kotzen.
Also, du kannst dir nicht geben. Also ich eine Sache, die mich insbesondere letztlich, ich meine, es ist ja immer, wie du redest, das ist irgendwie immer so ein Punkt Anfang des Jahres, wo das wieder so in die Richtung geht, jo, wie viele dieses Jahr schon gegangen sind oder jetzt geht das wieder los. Jedes Jahr hast du ja so Persönlichkeiten, die sterben, mehr oder weniger bedeutsam für einen persönlich. Aber was ich da halt immer so ein bisschen komisch finde, ja, schwierig zu sagen. Also ein wesentlicher Punkt, der ja auch gemacht wird immer, es ist nicht nur LeBron, nicht, es ist nicht nur Kobe Bryant und seine Tochter in dem Flugzeug gewesen, auch fünf andere Punkte. Was man aber sehr stark wahrnimmt in so sozialen Medien, ist dieser Unterton von Tweets, die das so explizit herausstellen, mit dem Ansatz Verurteilung von denen, die sich nur auf Kobe beziehungsweise auf Kobe und die Tochter ja oder sich dazu äußern, finde ich ziemlich schwach, so ein bisschen ja Hypocrite, wie auch immer.
Ja.
Man darf nie vergessen, ist für jeden jetzt banales Beispiel, ist für jeden was anderes, wenn eine Tochter, Mutter, Familienangehöriger stirbt, als wenn irgendjemand stirbt, den man noch nie gesehen hat, von dem man noch nie was gehört hat. Ne, das ist jetzt natürlich eine sehr distanzierte Betrachtungsweise, aber hier redet man nicht von Familie, sondern hier redet man vielleicht von einem Idol, von einer Person, die man kennt. Das ist dann Kobe Bryant.
Zu dem
Und
viele auch wirklich eine emotionale und persönliche Verbindung haben.
klar, so ist letztendlich Sport. Und also das heißt nicht, dass dann die anderen egal sind, aber wenn man sich jetzt über jeden Tod auf der Welt emotional ja verwundbar macht in der Form, dass man sagt, es gibt ja Leute, sobald was Schlimmes hören, die nimmt das dann auch tatsächlich dauerhaft mit. Auch wenn so Nachrichten, einfach nur Nachrichten, dann gibt es Leute, die sagen, ja, es ist voll scheiße, und das ist schon heftig, aber das vergisst man nach ein paar Tagen. Und das ist aber auch vollkommen normal und vollkommen menschlich und vollkommen richtig so, weil wenn wir uns alle damit, wenn wir jeden Tag irgendeine Scheiße hören, die so passiert ist, dann laufen wir alle mit miese Fresse durch die Gegend und dann passiert nichts. Von daher ist das so eine ziemlich, ja, wirklich Hypocrite-Geschichte, die Leute meinen zu sagen, ja, ihr sagt Rest in Peace Kobe, aber was ist denn mit den anderen so? Also,
Jeder in so einer Situation, wie er es für sich am besten
eben,
fühlt.
das ist so das eigentlich das Erste, was man, ja gut, in der Hoffnung, dass man es nicht allzu früh lernt, aber das ist eigentlich so das Erste, was man zwangsläufig auch mitbekommt, ganz ab vom Alter, dass man irgendwann lernt, so wenn es um das Thema und jetzt Trauer ganz weit gegriffen geht, ist jeder Weg damit umzugehen grundsätzlich richtig, solange man damit niemand anderen verletzt. Und wenn man jetzt sagt, Rest in Peace, was ja an sich ein tatsächlich ziemlich schöner Begriff ist, eine schöne Begrifflichkeit. Alles Glück für was auch immer danach kommen mag, wünscht. Und dann Leute darauf rumreiten, dass man das einer Person wünscht, aber nicht einer anderen, ist ziemlich lächerlich.
Ja.
Das ist schade, aber letztendlich ist so auch in sozialen Medien, das, was halt häufig herausstellt, klar wird dann auch gerne mal das genutzt, so ein bisschen Aufmerksamkeit. Das will ich auch gar nicht sagen, weil man sagt, oh geil, also nicht geil, aber Rip Kobe und das ist jetzt voll der krasse Scheiße, der im Internet angibt, da gibt es mit Sicherheit Leute. Aber ich denke, der Großteil, der meint das tatsächlich ernst und ist ja ähnlich schockt, ganz ab davon, wie nah man dazu steht, ähnlich schockt, wie wir das waren zu dem Zeitpunkt, einfach über die Situation. Und von daher.
Ja. Ich habe noch, du hast jetzt eine Gruppe angesprochen, die Journalistengruppe ist, glaube ich, oder da wird sowieso weit vorgewarnt, wenn man sich da länger aufhält in diesem sozialen Netzwerkbereich, wie man immer sagt, viele gehen, ich möchte der Erste sein und reporten dann zu früh, beziehungsweise falsche Sachen. Ich glaube, da sollten kluge Menschen relativ aufgeklärt zu sein, sowas nicht zu retweeten und erst die Fakten zu checken, beziehungsweise auf offizielle Quellen zu warten. Was ich, ohne Scheiß, also genau das, was ich sagte, ich war überwältigt von der Art und Weise, wie die Öffentlichkeit damit umgegangen ist. Genauso bestürzt war ich in vereinzelten Fällen. Und ich habe mir zwei, ja, oder ich, zwei sind mir, oder ja, zwei sind mir relativ präsent geblieben. Ein Account, ich werde jetzt den Namen nicht nennen, aber der hat Sachen geschrieben, wo in mir, also unabhängig von der Situation, dass jemand das nutzt für Cloud, für Aufmerksamkeit einfach gegen sich, das ist mir so zuwider gewesen. Das zweite ist, und das mag man auf jugendlichen Leichtsinn schieben, das war ein, keine Ahnung, 14-jähriger kleiner Junge, der, ich weiß nicht, ob du den YouTube-Trend kennst, da nehmen Kinder, YouTuber, Gesprächsschnipsel von Prominenten, sagen dann, ich rufe den an, ändern die Nummer in ihrem Telefon, so nach dem und dem, ich rufe den an. Und es hat, ich habe Video gesehen, wo wirklich ein kleiner Junge gesagt hat, I called Kobe, also der Titel war, I called Kobe, he's not dead, he answered.
Wow.
Und hat es halt dann so geschnitten, dass ich das, also es ist, ja, wie gesagt, das sind die Sachen, die mir jetzt gerade noch im Gedächtnis sind, weil es halt wirklich abgrundtief oder der größte Abgrund von diesem, finde ich, diese sozialen Netze ist, wovor man sich halt, man sollte eigentlich ja die Augen verschließen und weggucken. Dieser Account, der hat 1 Million, wie nennt man es, Blogs, beziehungsweise Meldungen bekommen auf Twitter und hat dann noch einen Screen, weißt du, hat sich auch noch profiliert, hat einen Screenshot davon gepostet, hat gesagt, so muss ein Postfach aussehen. So von seinem E-Mail-Postfach, wie viele.
Das ist letztlich auch die Generation.
Ja.
Wir haben ja so auch schon mal, man kann fast sagen, soziale Medien haben einen ähnlich schlechten Einfluss auf, oder haben zumindest die Chance, einen ähnlich entsprechend schlechteren Einfluss auszuüben auf Menschen, insbesondere auf jüngere Menschen, wie Geld.
Ja.
Werte technisch verschiebt sich das und dementsprechend auch natürlich, das ist jetzt einer von vielen, also der Großteil ist da schon anders. Also ich weiß auch nicht, ob das so anders ist, wie Leute vor, keine Ahnung, 50 Jahren gedacht haben, als das noch nicht gab, keine Ahnung, kann ich auch nicht beurteilen. Aber es ist deutlich mehr Leute, die so über die breite Masse halt entsprechend sich profilieren wollen und das dann halt auch da auch über Leichen gehen. Da ist natürlich Thema Journalismus so auch ein weiterer Punkt. Ja, letztendlich muss man dann halt immer gucken, dass die, ja, jetzt hört sich jetzt harsch an, aber zur Verantwortung gezogen heißt jetzt nicht, boah, Junge, da muss irgendwas Schlimmes passieren. Aber ja, im Regelfall, klar, Jugendlicher, also Leichtsinn mag da mit Sicherheit auch noch eine Rolle spielen im breiten Ausmaß. Es gibt ja auch Leute, die haben schon Schlimmeres gemacht, solange nur irgendeine Scheiße auf Twitter postet, ist das erstmal noch mal in Ordnung im Vergleich zu viel Stimmung, was da also machen kann. Aber letztendlich muss man irgendwo dafür auch einen auf den Deckel bekommen. In Form von irgendwelchen Konsequenzen. Keine Ahnung, ob die Eltern dann irgendwie mal Stress machen, aber das geht halt nicht klar. Ja. Und das ist schon heftig. Auch viele, die dann auf den Train jumpen, aber ist ja so der einfache Weg. Ne? Du hörst eine Meldung, denkst so, was, krass, okay, erstmal retweeten, damit ich einer der Ersten bin. Natürlich ein Punkt. Das ist bei privaten Personen schwierig, weil so sind die Leute halt. Viel, viel mehr regt mich das eigentlich meistens bei Journalisten auf, die da einen gewissen Professionellen, also nicht einen gewissen, die haben einen professionellen Anspruch daran, das ordentlich zu machen oder es sollte zumindest ihr Job mit sich bringen.
Wie gesagt, da gibt es auch sehr viele, die das sehr ernst nehmen, aber es gibt genauso viele, die das...
Ja, klar, es gibt immer schwarze Schafe. Im Regelfall, das Beste ist natürlich, man sagt immer, ignoriere das einfach, wenn das so einfach wäre. Es ist halt kaum noch zu ignorieren. Aber letztendlich, ich glaube, und das ist, denke ich mal, so, dass die breite Masse, wo ich denke, das ist wirklich aufrichtiges Mitleid, was man da empfindet, oder Beileid für eine einfach brutal tragische Situation, die sich die wenigsten vorstellen können, Gott sei Dank, wo aber jeder mit Sicherheit ansatzweise nachvollziehen, also ist jetzt blöd gesagt, aber irgendwo nicht konkret nachvollziehen kann, aber konkret einschätzen kann, was das bedeuten muss für die Betroffenen.
Ja. Okay. Ich glaube, dann haben wir zumindest einige wichtige Sachen gesagt, wo ich auch ganz froh bin, dass wir es dann doch angesprochen haben. Und ja, dann lass uns mal mehr oder weniger zum Football übergehen und zu einer nicht ganz unwichtigen Woche. Da sind wir auch schon bei der Empfehlung. Super Bowl Week, Pressekonferenzen, gestern Media Day, Eröffnung, Coverage ist schon was Besonderes und nur empfehlenswert und auf allen Kanälen, ob sei es jetzt YouTube oder das, was hier für bei uns verfügbar ist. Ich habe gehört, DAZN macht einiges, ja, einiges diese Woche mit unserem Freund Martin. Wo wir vielleicht sagen müssen, wer das letzte Jahr gehört hat, wir haben mit Martin letztes Jahr vom Super Bowl gesprochen, mit Martin Pfanner von DAZN, der dieses Jahr auch kommentieren wird. Und vielleicht haben es auch bei Twitter welche mitbekommen, dass wir geplant hatten, mit ihm eine Folge aufzunehmen. Wir wurden eingeladen zu DAZN in München, konnten den Termin aufgrund ja, privater und arbeitlicher Happenings nicht wirklich wahrnehmen. Das haben wir jetzt verschoben und werden das, denke ich mal, nachholen. Martin, wenn du das hörst, viel Spaß in Miami und viel Glück beim Kommentar am Sonntag. Wir werden auf jeden Fall zuhören. So viel dazu. Wie gesagt, das wollte ich noch loswerden. Und dann lass uns in die News gucken, wo wirklich nicht viel passiert ist. Also, es sind schon ein paar Sachen passiert, aber nicht wirklich, oder es kommt vielleicht einem auch so vor, dass es irgendwie keine Relevanz hat. Wir haben ein paar Coaching- bzw. GM-News mit Jay Gruden, der Offense-Coordinator bei den Jaguars wird. Gary Kubiak wird Offense-Coordinator bei den Vikings. Und die Browns zurren heute Andrew Berry als ihren General Manager fest. Alles Sachen, die jetzt nicht direkten Impact haben werden, den wir nicht ein paar Wochen ruhen lassen können, ehe wir dann ja in der Season Preview oder wenn wir mal Zeit haben in der Offseason genauer drauf eingehen können. Was schon vielleicht direkteren Impact haben könnte, war, dass die Chargers von Philip Rivers on-moven, gerade was Draft und Free Agency angeht, könnte das ganz relevant werden und auch ein weiterer Quarterback namens Eli Manning geht in Rente, also Rivers noch nicht in Rente, aber Eli Manning. Kurze Frage, nicht lang machen. Da auch schon 17 Podcasts zugehört. Hall of Fame, ja oder nein? Eli.
Ja,
Sehe ich genauso.
zwei Super Bowl MVPs muss eigentlich. Also, da ist wieder von Erfolg und Talent zu sprechen. Ich dachte, du ziehst jetzt darauf ab, Eli Rivers, mehr Talent hatten Rivers zum Beispiel.
Ja.
Aber Eli hat halt zwei gute Jahre.
Ja, warum und wieso und weshalb können wir dann in 5 Jahren, wenn er eligible
Zwei
ist,
gute
drüber sprechen?
Spiele.
Ja, genau.
Ja.
Eine Extension haben wir Nevin Lawson von den Raiders verlängert um ein Jahr. Und dann haben wir noch so lustige Sachen wie Antonio Brown, Kareem Hunt, die uns durch das ganze Jahr begleitet haben. Antonio Brown, Gericht, ja, war vor Gericht, ist mittlerweile heute, glaube ich, von seinem Hausarrest befreit worden, hat seine 100.000 Dollar bezahlt. Was rauskam, das habe ich jetzt auch, shame on me, nicht gefact-checkt, habe ich nur einmal gelesen und mir aufgeschrieben, dass er wohl jetzt GPS, also GPS-Überwachung nötig ist. Das ist sein Passport und seine Waffen. Hab ich mal ausgemacht. Und dann ist mir eingefallen, ah ja, ist ja Amerika.
Ich glaube,
Weggenommen
er
bekommen
verklagt
hat.
auch die NFL jetzt für die 100.000, die er zahlen musste.
Wirklich?
Wird Sinn machen, oder?
Ja, stimmt. Dazu Drogen- und
Cool.
Alkoholtest und was ich ganz gut fand, eine Mental Health Evaluation
Ja.
für ihn.
Inwiefern auch immer das valide sein wird, das Ergebnis.
Ja, hoffe, dass hoffen,
Dass
dass
die
das
Behörden da
ernst
gut
genommen wird.
ausgestattet sind, ja,
Das.
genau.
Kareem Hunt auf der anderen Seite war zu schnell unterwegs und hatte ein bisschen Gras im Auto. Will jetzt hat schon deutlich schlimmere Sachen begangen, von daher ja, gucken, ob da noch was nachkommt. Ohne das jetzt gutheißen zu wollen, natürlich. So, Senior Bowl sparen wir uns auf. Da habe ich so ein paar Gewinner und Verlierer. Ich meine, dich habe ich schon am letzten Samstag vollgequatscht mit meiner letzten Woche. Ich habe ja angefangen. Bisschen spät dieses Jahr, muss ich ja zugeben, im Vergleich zu den letzten 2 Jahren. Aber ich bin gut dabei. Also ich habe fast die ganze Offense durch, zumindest Top Prospects. Jetzt so bei 150 Spielern ungefähr. Aber wir haben ja noch bis April. Von daher könnt ihr euch auf guten Draft-Content freuen. Ja, und dann wären wir schon beim Spiel.
Welches Spiel?
Ach so, ja, genau. Habe ich vergessen, dir zu sagen. Am Sonntag spielen die San Francisco 49ers gegen die Kansas City Chiefs.
Oh, krass.
Ja.
Wie stehen die 49ers?
Bitte?
Wie stehen die denn?
Wie stehen die? Aufrecht.
Sind die gut unterwegs die Saison, oder?
Ja, es ist so, man möchte sagen, sie haben Glück gehabt, dass sie da landen.
Okay. Ich dachte, die spielen immer nur Ende des Jahres und hören dann auf.
Ich habe übrigens, um meinen Take von letzter Woche, ne, dass ich jetzt absoluter 49ers-Fan bin, kann ich nochmal unterfüttern. Ich habe nämlich die Verbindung der Denver Broncos zu den 49ers mir aufgeschrieben, ne?
Da musstest du suchen.
Ja, pass auf, du bist baff. Aber auch zu den Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs, einzige Verbindung. Eric Bieniemy, ehemaliger CU All-Time Leading Rusher. Also University of Colorado. Mhm. Und former CU Running Backs Coach und Offensive Coordinator. Das ist die einzige Chiefs-Verbindung. Ich meine, sind Rivals, aber ne, die es gibt. Pass auf, 49ers. John Lynch, former Broncos Safety. Adam Peters, Vice President of Player Personnel, aktuell bei den 49ers, war Broncos Director of College Scouting. Habt ihr uns geklaut. Dustin Little, Head Athletics Trainer bei euch, war bei uns Assistant Athletics Trainer und Physical Therapist. Kyle Shanahan, Sohn und Ballboy von Mike Shanahan. Also steht hier wirklich Ballboy im Mile High Stadium. Bobby Turner, aktuell bei euch Running Backs Coach, war auch unser Running Backs Coach. Mike McDaniel ist Intern bei uns gewesen, ist euer Run-Game-Coordinator. Wes Welker, euer Wide-Receiver-Coach, ist unser Wide-Receiver gewesen. Joe Woods, haben wir schon öfters erwähnt, war unser Defense-Coordinator und Defensive-Back-Coach. John Embry, jetzt kommen wir zu denen, die dich vielleicht überraschen könnten. Offensive-Quality-Control-Coach ist der Sohn von dem Bronco John Embry, also Junior sozusagen, und kommt aus Denver. Ist klar, wenn er da geboren ist. Kennst du Bobby Slowick?
Nein.
Ist euer Offensive Assistant. Ist der Sohn von Broncos Defense Coordinator oder ehemaligem Bob Slowick. John Benton?
Ach, Bobby.
John Benton?
John Benton. Frag mich nicht Sachen über Staff Assistant Shit, Alter. I don't know.
Ist euer fucking O-Line Coach.
John Benton?
Ja. Ist auch Broncos Online-Coach gewesen für einen ganzen Monat. Dann haben wir natürlich noch Emmanuel Sanders und im Endeffekt Ben Garland, der auch mal bei den Broncos gespielt hat. Also jeder, der mir sagt, ich mache das nur aus Chiefs-Hate, ist falsch. Ich mache das aus Broncos-Liebe. Shanahan's for the win.
Ja.
Gut, dann wird das aus dem Weg
kam. Und wegen John Benton.
Ja, der ist mit so der Wichtigste. Ja. Wo wir das jetzt aus dem Weg geräumt haben und ich feuchtfröhlich über die 49ers herziehen kann, beziehungsweise sie in den Himmel heben kann. Welche Storyline für dieses Wochenende findest du am wichtigsten, beziehungsweise am spannendsten?
Wenn kann ich jetzt schon sagen.
Okay, hau raus.
Mich interessiert am meisten, wenn das Spiel gewinnt.
Das ist ein guter Pick. Ja, einen, den ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe.
Okay.
Ich hatte unter anderem das Default Revenge Game. Ich hatte Kelce versus Kittle. Ich hatte das, was viele, oder was ich öfter jetzt schon gehört habe, das Play-Caller-Battle zwischen Reed und Shanahan. Ich hatte Richard Sherman macht auf sich aufmerksam. Offensiven gegen Defense und der lächerlichste ist Run gegen Pass. Ja, aber den du gesagt hast, den finde ich auch gut. Mhm. Gefällt mir mit am besten. Wie sollen wir durchgehen? Also ich glaube, beide Teams sind relativ fit. Einzige, was ich gelesen habe von Coleman, war, dass er dauerhaft Treatment bekommt aktuell.
Mhm. Wird wahrscheinlich Richtung Game Time Decision oder Game Day Decision sein.
Ja.
Jacquizz Guitar ist noch ein bisschen angeschlagen, der wird aber wahrscheinlich spielen.
Okay.
Und ansonsten.
Der Andy Reid hat gesagt, sie sind fit.
Ziemlich fette Geschichte, ja.
Was auch sehr gut ist und vor allem für die Zuschauer, denke ich mal, ganz ordentlich ist.
Und für den jeweiligen Gewinner.
für den Verlierer auch, weil dann. Ja, oder?
Nee.
Gut, dann hat er keine Ausrede mehr.
Mhm.
Die beiden Coaches, vielleicht um so einen Ground jetzt hier mal zu setten. Andy Reid ist 14-14 in den Playoffs. Mit den Chiefs ist er 4-5, also 4-5, kann mit einem Sieg positiv.
Als werden. Head Coach.
Als Head Coach, richtig. Mhm. Halt für Eagles und Chiefs.
Das Shannon ist unbesiegt.
Unbesiegt 2 Siege.
Holy fuck.
Zeichnet sich auf jeden Fall da schon mal ein klarer Vorteil ab. wir können gleich über Stats und so reden. Ich wollte am Anfang gerne Vergleich von den Key Matchups machen. Und ich finde es immer ein bisschen lächerlich, wenn man sagt, Quarterback gegen Quarterback, der ist besser, der ist besser. Die haben nichts miteinander zu tun auf dem Feld. Deswegen meine Idee, wir stellen die Key Positions bzw. Positionsgruppen gegeneinander und dann sprechen wir mal drüber, wer von den beiden da Vorteile hat. Ich habe mir meine schon aufgeschrieben, bin gespannt, was du dazu sagst. Wir fangen mal an mit den 49ers, Offense, das Run Game gegen die Chiefs Front. Wie siehst du das?
Also grundsätzlich liegt der Advantage immer noch auf 49ers Seite, muss man unterm Strich auf jeden Fall sagen. Was man allerdings mentionen muss, dass die Chiefs Run Defense, sich in den letzten, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, in den letzten 8-9 Wochen extrem krass verbessert hat und die waren wirklich ziemlich gut unterwegs. Auch Derrick Henry haben sie unter Kontrolle gebracht gegen die Titans. Also die sind da schon ziemlich stark unterwegs, wobei das 49er-Run-Game halt eine komplett andere Geschichte ist. Ne? Man hat das jetzt logischerweise auch gegen die Packers gesehen. Dieses Scheme für die One-Plays, ne? Zone-One, häufig über Outside, dann entsprechend mit dem Personnel, das da tatsächlich zur Verfügung steht. Mike McGlinchey, der seine klaren Vorteile in Run-Blocking hat. Kittel, der da komplett rastet. Die Guards, beziehungsweise Inside-D-Line, insbesondere mit Garland und Tomlinson, die richtig stark unterwegs sind, ist, da haben sie unterm Strich einfach den Advantage. Ist die Frage, inwiefern sie sich auf das, also scheme-technisch, und ich glaube, da macht zum Teil natürlich auch das Personal einen Unterschied, aber viel wesentlicher, glaube ich, wie das scheme-technisch koordiniert wird in der Defense der Chiefs. Weil mit reiner personeller Stärke kriegen sie das auf jeden Fall nicht hin. Von daher Advantage auf jeden Fall auf 49ers Seite.
Ja, was man bei den Chiefs sagen muss, das hast du schon ganz richtig gesagt, Verbesserung im Run-Game. Vergleich, also Postseason, ne, haben die drittbeste Rush-Defense bei teilweise mehr Spielen als Teams sonst in den Playoffs gehabt. Klar, in der Regular-Season war es eine deutliche Schwäche. Von daher lassen wir das mal, wie gesagt, mit dem Vorteil 49ers stehen und gehen über zum Pass-Game der 49ers gegen die Chiefs Secondary und den Pass-Rush. Für mich, ganz ehrlich, ist das unentschieden bis Tagesform, so wie die Chiefs aktuell drauf sind. Auch wenn sie wirklich gegen den Pass nicht gut aussahen, aber da spielt natürlich auch das Houston-Game ordentlich mit rein in der Postseason.
Ja, definitiv. Also insbesondere Tyrann Mathieu, der einen enormen Boost gegeben hat, das Secondary der Chiefs, aber auch Breshad Breeland, der insbesondere in den letzten Wochen eine ziemlich gute Saison hinlegt, sind da natürlich, was?
Juan Thornhill, der Safety Rookie.
Ja.
Ja.
Der ist auch gut.
Ja, ist er.
Ja. das ist, ist natürlich erstmal nicht schlecht. Der Pass Rush, ja. Auf dem Papier ist das krass. Mit Frank Clark, Chris Jones und Darius Sachs, dem, ja, der da echt eine ziemlich geile Acquisition war. Nochmal von deren Seite und auch teilweise Leute, von denen du vorher noch nicht viel gehört hast, hier der Tenno Capassagnon, der letzte Woche irgendwie 2 oder 3 Sacks hatte,
ja.
War krass unterwegs. Also die haben auf jeden Fall die Möglichkeiten, Pressure aufzubauen. Das Problem wird es halt sein, gegen die 49ers O-Line da entsprechend und gegen das Scheme, das Offensive Scheme da entsprechend was zu leisten, weil es ist schon halt darauf ausgelegt, den Ball schnell loszuwerden. Von daher müssen sie im Grunde müssen sie wissen, was passiert, bevor es passiert, damit da große Chancen bestehen. Die Wide Receiver von 49ers, also unentschieden, I don't know. Weil ich glaube, unterm Strich dürfte auch im Pass-Game, beziehungsweise auch besonders im Play-Action-Game, die Pocket lange genug halten, beziehungsweise muss sie auch lange genug halten, damit die schnellen Pässe entsprechend laufen dürfen in der Play-Action sowieso. Von daher haben, was die Receiver angeht, und da ziehe ich jetzt auch mal Kittel mit hinzu, denke ich schon, dass eigentlich die 49ers da einen Vorteil haben.
Okay. Dann halten wir mal ein 2-0 quasi fest. Und gehen auf die andere Seite. Das Chiefs Pass Game gegen die 49ers Secondary und den Pass Rush. Da bin ich jetzt sehr gespannt.
Ja, das wird das Ding sein, was entscheidet. Aber die ganzen anderen Punkte sind ja relativ irrelevant. fast im Gegensatz dazu, ja, 49ers Defense nur 20 plus Yard Gains im Passing Game zugelassen, die ganze Saison über. Beste Pass Defense, ja, technisch, gegen Mahomes, Hill, Kelce, Watkins, wen haben wir vergessen, Mecole Hardman.
Ja, haben wir so die Wesentlichen. Damien Williams ab und zu noch.
Ja, also die Wesentlichen. Würde Witherspoon spielen, würde ich sagen, den Punkt kann man ohne schlechtes Gewissen kann man den an die Chiefs Offense geben. Jetzt seitdem Mosley spielt, der die Saison einfach unglaublich unterwegs ist, haben wir halt Mosley, der eine krasse Saison spielt, Sherman, der eine kranke Saison spielt, Ward, der eine kranke Saison spielt, endlich auch mal komplett fit, Jacquiski Tartt, der ein ganz wesentlicher Faktor ist, Williams, der im Slot quasi OP ist, die ganze Saison, also der ist in der Secondary wirklich keiner, den man als offensichtliche Schwäche ausmachen kann. Die Line muss man nicht großartig drüber reden, dass die mit D4 zusammen komplett ausrasten. Das hat man spätestens auch wieder, hat man spätestens gegen die Vikings gesehen. Letztendlich, ich würde hier, es ist blöd, da irgendwo einen Punkt zu verteilen. Also es ist eine knappe, ich würde sagen, 51% trotzdem für die Chiefs Offense, weil die einfach vom Speed her noch mal eine komplett andere Klasse ist als alles andere in der Liga. Damit kannst du keine Offense vergleichen, auch nicht die der Ravens über die Regular Season, einfach weil es auch eine komplett andere Art Offense ist.
Ja.
Aber der Speed bei den ganzen Spielern in der Offense der Chiefs plus das Talent von Mahomes ist in speziellen Fällen einfach nicht mehr zu verteidigen. Da kannst du wirklich sagen, okay, selbst mit einer Defense, die die 49ers haben, ist es, wenn die, ja, kannst du jetzt sagen, wenn die ihren Job machen, dann klappt das, aber ich glaube, dass wenn die Chiefs ihren Plan ordentlich umsetzen und am Scheme nichts komplett daneben liegt, ist das wirklich ganz schwierig, die irgendwo unter 25, 30 Punkten zu halten. Und das kannst du eigentlich fast über kein Team sagen. Ich würde wahrscheinlich sogar sagen, unter 30 Punkten. Wahrscheinlich täusche ich mich und das Game geht irgendwie 13 zu 10 aus oder so. Für die 49ers ist, wenn man das auch vollkommen wurscht. Aber ja, unterm Strich ganz, ganz knapp würde ich hier wirklich noch die Chiefs favorisieren, anstatt zu sagen, es ist ein Unentschieden.
Ja, pass auf, ich sehe das so. Also, ähnlich wie du sehe ich, dass dieser Punkt mit der wichtigste ist. Weil ich glaube, dass das ein ganz großer Faktor für die 49ers sein kann, da irgendwas zumindest zu vermeiden, was katastrophal ist. Ich glaube, dass die anderen beiden, die wir gerade schon besprochen haben, die 49ers Offense, also in den zwei Teilen, da drunter stehen und der letzte Punkt des Chiefs Run Game mehr oder weniger nicht so wichtig wird. Ich glaube, dass der Faktor Mahomes, der in diesem Punkt jetzt hier eine Rolle spielt, dass der wirklich das Spiel, wie du schon sagtest, der den Takt dieser Offense bestimmt, der teilweise nicht zu verteidigen ist, dass der ja der wichtigste Faktor im ganzen Spiel ist. Wenn man es hinkriegt, dass man die bei Field Goals hält, weil vom Scoren die abzuhalten, zumindest hat die nähere Vergangenheit letzten 2 Jahre gezeigt, dass es sehr, sehr schwer möglich ist. Dann haben die 49ers schon ein Riesenstück geschafft, meiner Meinung nach. Also Touchdowns vermeiden, und das wäre auch einer meiner ersten Keypunkte für das Game, was die
Und
49ers
Zeit von der
angeht.
Uhr nehmen.
Bitte?
Und Zeit von der Uhr nehmen.
Genau, und da spielen jetzt die anderen 2 Punkte mit rein. Das 49ers Run Game, ganz wichtig für die Zeit. Auch um die Defense frisch zu halten, denke ich mal, ist ein extrem wichtiger Punkt in dem Spiel, weil die Defense muss liefern. Wie gesagt, das greift alles so ein bisschen ineinander. Und sollte es dazu kommen, dass die Chiefs scoren, Touchdowns, dann wird es sowas von wichtig sein, mit Touchdowns zu antworten. Und da kommt dann halt Jimmy G ins Spiel. Also es ist alles so ein bisschen spielverlaufsabhängig, meiner Meinung nach. Aber alles dreht sich um diesen Punkt, Pass-Game, Chiefs und inwieweit das erfolgreich sein wird. Der Rest ergibt sich meiner Meinung nach daraus. Das finde ich eine nicht ganz so komfortable Position für eine Defense oder für die 49ers an sich, weil du halt reagieren musst. Aber da, ich meine, die Stärke dieses Teams, weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, aber ist die Defense. Nähere Vergangenheit zeigt, dass Defenses immer erfolgreich waren oder erfolgreicher waren. Und meiner Meinung nach hat man da eine Riesenchance, aber halt auch eine ziemlich große Gefahr, dadurch, dass man halt reagiert und wenig agiert. Und es kann unter bestimmten Umständen, obwohl Mahomes, wie gesagt, niemals abschreiben sollte, kann es, denke ich mal, passieren, dass das Spiel eine Bewegung bekommt, die den 49ers extrem gut tun wird. Wenn man, wie gesagt, die Chiefs erstmal bei wenig Punkten halten kann, wie gesagt, Punkte wird man nicht vermeiden können, wenn man antworten kann, wie möglich. Weil das ist ja genau das, was wir im Chiefs, in dem Titans-Game erlebt haben. Irgendwann hatte man das Gefühl, okay, die Titans haben jetzt geführt, jetzt sind die Chiefs dran, gleichen aus. So, und jetzt ist alles, was vorher passiert ist, vorbei, weil ab jetzt kannst du nicht mehr mithalten. Und das ist, glaube ich, an dem Punkt darfst du nicht kommen als Team. Ja.
Definitiv.
Ansonsten, wie gesagt, Chiefs Run Game gegen 49ers Front. Ich glaube, da kann man auch einen Vorteil 49ers aussprechen.
Ja, definitiv auch, aber auch einfach, weil die Chiefs darauf halt nicht so hart wie Line.
Genau, und dann sind wir bei einem quasi 3 zu 1, was eigentlich überhaupt nichts aussagt, weil dieser eine Faktor spielentscheidend ist. finde, das haben wir ganz gut runtergebrochen. Wie ist übrigens dein Stand? Habe ich dich jetzt ganz vergessen zu fragen. Letzte Woche bei 50-50, ich glaube, da hat sich wahrscheinlich nicht so viel getan. Nö,
hat sich nichts getan. Ja. Ist immer noch der gleiche Stand. Wird ein geiles Game, wird ein spannendes Game. Ja, es ist wirklich auf Augenhöhe. Ja. Und das macht es, glaube ich, dieses Jahr aus. Deswegen sind die Chiefs hätten die Packers komplett auseinandergenommen, gehe ich von aus.
Ja. Ja.
Ja, glaube ich schon. Ja, nee, 50-50. Immer noch.
Okay. Ja. Irgendwelche sonstigen Key-Matchups, was Spieler angeht, die du siehst? Also zum Beispiel.
Ja, Tyreek Hill im Slot gegen Williams wird eine ganz wesentliche Sache sein, wie die das verteidigen. Ganz wesentlich.
Williams? Welcher Williams? Das lässt mich mein 49ers-Fan da sein schon hängen.
Slot Corner.
Ah, okay. Wusste ich.
Und was man tatsächlich nicht vernachlässigen darf, insbesondere die Linebacker in der Coverage.
Ja.
Weil ich glaube, die werden weniger Rolle spielen im Run-Game, sondern deutlich mehr. Ja gut, wenn Kelce auf dem Linebacker hast, selbst auch wenn, ich glaube, alle drei, also Fred Warner, Dre Greenlaw und Kevon Alexander sind PFF-technisch unter den Top 15 Linebacker in Pass-Coverage. Aber Kelce wird sowieso ein Mismatch sein auf allen dreien. Von daher, da müssen sie irgendwie gucken, wie sie auf ihn klarkommen. Wie sie das auch verteidigen wollen. Also ich bin auch ganz gespannt, wie Sherman eingesetzt wird.
Ja, da wollte ich jetzt als nächstes nachgefragt, ja.
Da ist halt die Frage, ist das einer, den du auf den Hill ansetzen willst? Ich weiß nicht.
Nee.
Ich sag ganz bewusst, ich weiß nicht, weil auch, okay, bei dem Speed offensichtliche Antwort eigentlich, nee, wäre blöd. Aber ich glaube, es gibt andere Punkte, die Speed ausgleichen. Und ich glaube, Sherman ist einer, der sowas leisten kann. Theoretisch, so wäre nicht einfach, aber wenn einer, dann er. Von daher bin ich da gespannt, wie er utilized wird in der Defense. Dann ein ganz wesentlicher Punkt tatsächlich Eric Fisher, Mitchell Schwartz gegen den Pass Rush wieder standhält. Wie gesagt, Chiefs, der und sind immer eine richtig gute O-Line am Start, auch dieses Jahr. Das wird ein Punkt sein, wie schnell sie durchkommen, weil sie brauchen jeden Vorteil, wenn sie durch sind, weil Mahomes halt danach dann immer noch relativ schwer zu cashen ist. Ja. Dürfen natürlich nicht outside der Pocket lassen, weil da haben sie schon das ein oder andere Mal von Chiefs kassiert. Das sind, denke ich, so die Key, so weitere Key-Matchups tatsächlich, wo ich besonders gespannt bin und gegebenenfalls wie die Secondary und auch die Linebacker der Chiefs Plays machen können. Ja. Plays machen können, dahingehend Interception.
Mhm. Turnover haben wir gar nicht drüber gesprochen. Sherman fand ich ganz interessant, da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Und von ihm ist man ja mehr oder weniger diese Saison gewohnt. Linke Seite, Sideline-Help, das hält er dicht. Und ich könnte mir vorstellen, weil, wie du schon sagtest, stellt man ihn jetzt, setzt man ihn an, wie die Broncos das zum Beispiel gemacht haben, mit Chris Harris gegen Tyreek Hill rausgezogen oder reingezogen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass Andy Reid sehr viel über die Mitte geht mit Kelce und Hill. Am Ende läuft Routen, die noch so keiner gesehen hat. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er da sagt, okay, wir nehmen Sherman einfach dahingehend aus dem Game, also dass Sherman quasi ein makelloses Spiel hat, aber überhaupt kein Faktor ist. Das wäre zumindest ein Ansatz, wo ich mir vorstellen könnte, dass es relativ einfacher Ansatzpunkt für die Chiefs wäre.
Ja.
Einen, den O-Line hast, wie gesagt, gegen den Pass Rush, ein ganz wichtiger Punkt. Über die 49ers O-Line mache ich mir relativ wenig Sorgen. Inside ist natürlich so eine Frage mit Chris Jones. Dann gegen einen Backup-Center. Aber eure Inside war ja eigentlich relativ solid.
Krass.
Ja, eben.
Also Ben Gardner spielt wirklich richtig krass. Auch Inside, ne, mit Mike Person und Tomlinson. Also die spielen echt schon überverhältnismäßig, so wie man letztes vor der Saison erwarten können, weiter drüber. Auch von dem Hintergrund, dass Richburg raus ist, Garland spielt fast noch besser. Ja klar, gegen Chris Jones, das wird ein Faktor, insbesondere im One-Game, aber da ist es halt der Punkt, okay, selbst wenn er mal ein, zwei Plays macht, was natürlich entscheidend sein kann, in einem Second Down und dann langes Downforce und gegen den One so vielleicht einen Drive killen, wo du vorher als Chiefs vielleicht einen Touchdown gemacht hast und Head kommst, und natürlich spielt das eine Rolle, aber wie gesagt, ein Mann, gut, klar, das ist Chris Jones Inside und Frank Clark eine Outside, das sind natürlich auch Knaller zu verteidigen, aber das wird deutlich mehr nötig sein als ein Monsterspiel von einem D-Liner der Chiefs, um das zu stoppen.
Ja. Und dann der letzte Punkt, was Spieler angeht zumindest, ist dann halt George Kittle noch auf 49ers Seite, wo ich auch eher Mismatch sehe und sehr gespannt bin, wie der Ansatz der 49ers sein wird, ob man jetzt wirklich wieder auf den Run geht, ob man einen guten Mix findet, was glaube ich die beste Lösung wäre, bisschen Play-Action, bisschen capitalisen, lange Dinger, was übrigens auch ein Punkt ist für gegen die Chiefs, ne? Die langen Dinger von Mahomes zu vermeiden, haben es zwei Teams geschafft dieses Jahr, dass sie Mahomes keinen Pass über 25 Yards zugelassen haben, bei jetzt glaube ich 16, beziehungsweise 2 war ja auch weg, 16 müssen um 16, 17 Spiele gewesen sein, da auch dann halt dieses schnelle zu vermeiden und dann in diesen ja, in diese hilflose Situation zu kommen, von wegen, ich muss jetzt wieder reagieren und ja. Die gehen ohne Probleme übers Feld und scoren sofort.
Ja.
Ja. Dann zwei Punkte hätte ich noch fürs Spiel. Das eine ist das Coaching-Matchup, Shanahan gegen Reed. Und das zweite ist der Punkt, den ich bei den 49ers ja schon durch mehrere Sachen, unter anderem nicht so tolle, wie die CJ Beathard-Situation herausgestellt habe. Culture. Und wer hat mehr zu verlieren? Wer hat die bessere Stimmung? Ohne Scheiß für mich auch da die 49ers vorne. Wie gesagt, das Team, habe ich glaube ich letzte Woche schon ein paar Worte zu verloren, das wirkt einfach so geschlossen, so stimmig. Macht mir ein extrem gutes Gefühl, muss ich sagen. Auf der anderen Seite, die Chiefs, die sind so abgeklärt, so cool, so quasi unantastbar präsentieren sie sich, meiner Meinung nach, dass man ja alleine dadurch Respekt gewinnt vor denen. Und dass die Frage, wie die jeweiligen Gegner dann damit umgehen. Weil ich glaube, dass die 49ers sehr gut von einem emotionalen Spiel profitieren könnten. Und die Chiefs, ja, wenn sie ihr Ding durchgezogen bekommen, dann ja, schwer zu schlagen sind, meiner Meinung nach.
Sehe ich tatsächlich komplett andersrum, okay. Aber das ist mehr oder weniger auch nur die typische Sicht eines Fans, glaube ich. Mhm. Er sagt, okay, beziehungsweise ein paar Ausnahmen.
Willst du mir sagen, ich bin kein 49ers-Fan?
Nee, aber ist schwierig. Ich habe das Gefühl, die 49ers sind eher anfällig für emotionalen Stress als die Chiefs.
Okay. Ja, kann man sicherlich so sehen. Ja.
Und Fehlerchen, was das angeht. Einfach, weil es auch in der Saison öfter passiert ist. Ja, mehr Turnovers zugelassen, ist ja die Statistik für Unkonzentration oder Unkonzentriertheit. So.
Braucht man übrigens bei den Chiefs nicht drauf zu lauschen. Selbst wenn man Holmes mal eine wirft, dann hat das kaum Auswirkungen auf das Spielergebnis.
Mhm. Von daher, ich hoffe, es wird ähnlich wie der Packers gehen.
Letzter Punkt, Coaches.
Für die 49ers. Coaches, ja.
Irgendwelche Vorteile? Oder ist das Pari, Erfahrung, denke ich mal, ein ganz wichtiger Punkt?
Ja, Erfahrung ist sicher ein ganz wichtiger Punkt, aber auch die Erfahrung hat Kyle Shanahan. Also nicht in dem Umfang natürlich, aber er hat Falcons mitgemacht, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt in seiner Karriere.
Jo, dazu gibt es eine geile Wette. Die Quote ist 1000 zu 1, dass Kyle Shanahan wieder einen 23 zu 6, glaube ich, Vorsprung verliert.
28-3.
28-3, ja. Kann man wetten drauf.
Jo. Quote ist ja hoch, sehr unwahrscheinlich. Nee, aber von daher hat er mit Sicherheit entsprechende Erfahrungen. Die Saison spricht für sie. Also die Saison spricht dafür, dass da nochmal eine krasse Entwicklung ist. Es ist wieder die Frage jung gegen alt. Wobei beides halt jetzt Richtung Offense geht und jetzt nicht irgendwie der eine Offense, der andere Defense.
Nee, denn wir müssen Spagnuolo und Saleh auf jeden Fall auch mit reinnehmen in die Diskussion. Nicht ganz vor allem Saleh, nicht ganz unwichtig.
Also, schwierig. Vor dem Hintergrund, dass Andy Reid auch über den Schieß jetzt noch nichts playoff-technisch Relevantes gerissen hat, ist das wirklich ganz schwierig zu sagen. Man muss wahrscheinlich im Endeffekt, ohne dass man jetzt weiter harte Fakten hat, erstmal mit der längeren Erfahrung gehen. Als kleinen Advantage. Weil natürlich bei einem jungen Coach
McVay letztes Jahr.
Ja, das ein Punkt. Von daher, das ist natürlich eine entsprechende Drucksituation. Ich würde da wahrscheinlich unterm Strich vielleicht einen knappen Vorteil den Chiefs erstmal noch geben, einräumen. Ja.
Lässt sich vielleicht ausgleichen
durch den Andy Reid Playoff Curse. Wenn die gewinnen, ist Shannon deutlich besser als Belichick.
Die Diskussion führen wir dann nächste Woche.
Das führen wir in ein paar Jahren vielleicht, wenn das alles läuft.
Ja gut, im Endeffekt, also wie brechen wir das jetzt runter? Wir haben jetzt mehrere Sachen gesprochen oder besprochen.
Ich würde sagen 50-50.
50-50 mit so einem kleinen Mahomes-Faktor dabei?
Nö, 50-50.
Okay.
Den habe ich da schon angepreist.
Alles klar. Ja, wettertechnisch, gerade mal geguckt.
Wird kalt.
Nein, nicht wirklich.
Ne?
Was sind...
Ach, ist ja Miami. Ich dachte gerade, wow, okay, stimmt, klar. Schwachsinn, wird kalt. Nee, ich dachte, wir sind Chiefs, okay, ja, könnte kalt werden. Nee, Schwachsinn. Wird aber wahrscheinlich trotzdem kalt. Miami um die Jahreszeit ist ja immer so minus 10 Grad Schnee.
Ein Umrechner angemacht hier, 68 Grad in Celsius.
20 Grad,
leicht bewölkt, Sonne, ist perfektes Footballwetter.
Definitiv, ja. Holy boy.
Wie hoch ist deine Anspannung jetzt schon?
Gar nicht.
Okay. Ich würde nicht klarkommen.
Ach doch, ich komme mega klar. Ich denke aber auch den ganzen Tag nicht drüber nach.
Ja.
Da hilft mir momentan die Arbeit.
Ja.
Von daher ist auch ganz gut so. Wochenende. Jetzt müsst ihr auch überlegen. Ne? Wochenende schon komplett verplant. Freitagabends unterwegs. Samstags morgens hat meine Nichte Geburtstag. Dann ist dann Brunch angesagt. Dann in der Zeit denkt man dann auch wenig drüber nach. Von daher vielleicht irgendwo so gegen Samstagabend, wo der Kurs geht.
Da geht's los.
Kann ich mir vorstellen.
Okay. Gut. Soweit von uns zum Spiel. Machen wir mal noch ein bisschen weiter, zumindest was unseren allgemeinen Fantasy angeht und Wette der Woche oder intern Fantasy. Ich glaube, ich habe die letzte Woche gewonnen im Pro Bowl. Ja, yay, hat überhaupt keine Auswirkung.
Aber doch, du bist jetzt auf 100 Sitzpunkte dran.
Ja, pass auf. Wir haben ja gesagt, ne, also es ist relativ einfach. Ich nehme die Chiefs-Spieler, du die 49ers-Spieler. Oder? Bleiben wir dabei?
Das können wir so machen.
Ja, ich weiß nicht.
Alle 49ers-Spieler nehmen.
Wenn du das, ich ohne Scheiß, ich bin ja so abergläubisch, dass ich mich da deiner Entscheidung füge. Also wer würde es jetzt um was gehen? Wäre ich wahrscheinlich mit Mahomes unterwegs, aber...
So abergläubisch bin ich nicht.
Okay, ja, ich freue mich schon, nächste Folge, wenn du sagst, du hast Mahomes genommen.
Ja, richtig, ja. Und dann hat der Mahomes 2 Punkte geholt.
Ja, hoffentlich. Ja, dann sind es bei mir, denke ich mal, Mahomes, Williams, Hill, Kelsey, Chiefs Defense und Harrison Butker. Und bei dir, Jimmy
Garoppolo. Wer ist der Quarterback?
Patrick Mahomes.
Mahomes.
Wer ist eigentlich der? Warte mal, Matt Moore, ne? Ja, Matt Moore. Oder ist die hat, warte mal, deren richtiger Backup ist doch auch wieder am Start. Chad Henne, glaube ich.
Maschine.
Vielleicht nehme ich einfach den. Pass auf, wer kommt da rein? Die Frage ist, ja, Chad Henne oder Matt Moore? Wer von den beiden? Nee, komm.
Bei mir ist die Frage, ob Sanders oder Samuel, aber ich nehme Samuel.
Also Running Back nimmst du?
Mostert.
Okay.
Obviously. Und Robbie Gould. Robbie Gould und als Titan, keine Ahnung.
George Skittle.
Celic.
Ja.
Celic Time.
Ohne Scheiß, du hast den Sieg sicher, nimm mal Celic.
Nö.
Pass auf, der ist
gar nicht.
Zwei
der ist gar nicht im Kader.
Echt?
Oh. Naja, der dürfte auf Injured Reserve sein. Ne?
Traurig. Hätte ich gefeiert.
Hm. Ich kann hier schon wieder einen Namen vergessen, weißt du das?
Von wem?
Ja, hier von Kollege 2 Touchdowns, Tight End, 49ers. Das ist heute nicht so mein 49ers.
Rost Valley oder Levin Doyle?
Ja, Rost Valley. Rost Valley. In Rost Valley.
Guck mal, doch, jetzt habe ich mich als 49ers-Fan bewährt. Übrigens, Garrett Celek ist wirklich auf IR.
Das ist richtig.
Crazy. Habt viele, ohne Scheiß, 49ers haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ich nehme mich auch Kyle Juszczyk als Tight End.
17 Spieler auf IR aktuell.
Einzige Spieler, der als alle Spieler außer Defense und Kicker genommen werden darf.
Ja.
Und Quarterback. Also eigentlich kein Tyson Hill. Ich nehme Tyson Hill. Der darf nicht nur alle Positionen spielen, der darf auch für alle Teams spielen.
So, übrigens total off-topic, aber Report gelesen diese Woche, das sollte Breeze, der sich ja nächsten Monat entscheidet, aber weitermacht, retiren, dass Tyson Hill jetzt noch vor Bridgewater die Starting Option für die Saints wäre.
Ja, why not?
Crazy.
He deserves it.
Gucken wir mal. Ja, Wette der Woche. Wir haben uns das mit dem Pro Bowl gespart. Ich hatte zwar noch Quoten gefunden, aber ganz ehrlich, da kannst du auch auf, wie habe ich es dem Alex so schön geschrieben, der mich noch gefragt hatte, kannst du auch auf usbekischen Basketball wetten. So vorhersehbar ist der ganze Spaß. Vor allem ist immer noch 1,5 Punkte hinten, Chiefs Favorit. Wann nehmen wir? Ohne Scheiß, ihr könnt echt froh sein, dass es, dass die Broncos nicht im Super Bowl stehen. Ich würde mir um jede dieser Entscheidungen so viel fucking Gedanken machen. Nee, unabhängig davon, wie knapp es jetzt war, das wollte nicht erleben. Da wäre ich zum abergläubischen Wrack in so einer Situation.
Ich sag gar nichts dazu.
Du sagst gar nichts. Du lässt
ja,
mich
das
entscheiden.
Ich bin jetzt auch mal abergläubig. Ja.
Fuck me. Ich will ja echt nicht, dass die Chiefs gewinnen.
Ich brauche einen Sündenbock, ja.
Damit habe ich mich schon abgefunden. Gucken wir uns erstmal Over-Under an.
Oh, lass mich mal raten, ne?
Ja. Also ich weiß, die Amerikaner...
49.
Nee. Also da, ich habe es noch nicht offen, aber die Over-Under, die ich zuletzt gehört habe, war 54.
Was?
Sogar, also ist auf jeden Fall gestiegen von 52, meine ich.
Hm.
Find die Seite jetzt natürlich nicht. Mein Handy liegt woanders. Over-Under, 54-0, ja.
Okay, krass.
Und die Moneyline ist 2,5 für die 49ers und 2,05 und 1,8 für die Chiefs. Also quasi wie die Punkte.
Ein Vorteil.
Ja, ich weiß nicht. Also klar, gibt es da noch Prop-Bets und so, die wir uns angucken müssen. Irgendwie fand ich sehr gut. Warte mal, wie heißt dieser komische Wide Receiver von euch, der nur in der Red Zone eingesetzt wird?
Kendrick Bourne, aber der wird nicht nur in der Red Zone eingesetzt.
Okay, da hat nämlich jemand gesagt, Kendrick Bourne, erster Touchdown. Bei einer super Quote sollte man drauf wetten. Wollte
Was
ich noch
ist das
mit
für eine
dir
Quote? Kann man machen, ne?
absprechen.
Wenn sie eine erster Touchdown überhaupt oder für die 49ers?
Nee, erster Touchdown überhaupt.
Okay. Ja, also den setzen sie gerne mal auf einer Slant Route ein in der Endzone, wenn sie 2 Yards von der Endzone entfernt sind. Wobei, gefühlt. Ja, also das ist kommt auf die Quote an, aber das wäre mal was man sich angucken kann.
Ich habe sie jetzt noch nicht hier. First offensive play of the game, Run oder Pass? Run ist 1-6, Pass ist 2-2.
Okay, ja, hätte ich jetzt auch gedacht.
Die Frage, wer den Coin-Toss gewinnt, ne?
Also, ist hart. Ich, also, die, gut, wenn es 49er sind, ist es quasi Save and Run.
No. Aber
wenn
wer weiß,
Cheats
vielleicht.
Halt sind, also, ich glaube, das ist eine ziemlich gut getroffene Quote. Ich meine, die werden einfach die Quoten genommen haben, was die im First Down Run und was nicht.
Ja,
und dann, das hat sich so, also von daher wird die passen. Aber I don't know. Können wir vorstellen, dass Garoppolo direkt einen 50-Yard-Strike auf Emmanuel Sanders macht und der für den danach noch für den Touchdown läuft.
Game goes to overtime. 9,0.
9,0. Ah, würde ich aber auch nicht drauf wetten, ne?
Nee.
Also Overtime, Super Bowl. Bei 49ers Dings, wo es heißt, also wo man erwarten kann, dass es Highscoring werden könnte, ist nicht so clever.
Ja, wie gesagt, wir werden uns eine schöne Kombination überlegen. Ich werde die Verantwortung dann tragen müssen. Und dann hoffen wir, dass wir die Wette der Woche erfolgreich abschließen. Diesem Jahr. Ja. Dann hätte ich noch den Set of the Week mit den üblichen. Ich kann mich noch an unsere erste Super Bowl-Folge erinnern, wo wir erstmal eine halbe Stunde am Anfang über Super Bowl-Stats und so gesprochen haben. Was und wie und warum. Heute fassen wir das kurz im Set of the Week zusammen. Wir haben Bill Winovich, der den Super Bowl leitet, als Referee. Letzte Woche schon angekündigt. Stats dazu, die Chiefs 10-6 unter seiner Leitung, die 49ers 6-6.
Ja, fucking rigged, Alter. NFL wieder, weißt du, wann hat die Chiefs gewonnen? Ne? Ist doch nicht anders.
Demi Moore singt die Hymne, haben wir schon gesagt. Fox überträgt und J-Lo und
Demi
Shakira.
Moore?
Demi Lovato, sorry.
Demi Lovato.
Einfach nochmal Demi Moore.
Demi Moore ist die Frau von, oder Ex-Frau von Ashton Kutcher aus Ghost.
Echt?
Ja.
Ich bin so unbewandert, was das angeht. J-Lo und Shakira machen die Halbzeitshow. Da gehe ich mich wieder aus. Die 49ers haben die Chance auf den 6. Titel. Damit wären sie mit den Patriots und den Pittsburgh Steelers die mit den meisten. Die Chiefs sind das erste Mal seit 50 Jahren im Super Bowl. Habt ihr wahrscheinlich alle schon 18 Mal gehört. Der Super Bowl findet zum 11. Mal in Miami statt. Das ist mit kleinem Abstand der Ort, wo am meisten Super Bowls gespielt wurden.
Joe Montana und Steve Young haben in Miami einen Super Bowl gewonnen.
Ja. Und kurz dahinter ist New Orleans mit 10.
Weiß, ich muss mal kurz zwischengrätschen.
Grätsch mal.
Ich hatte, ich habe es jetzt nicht validiert, ich glaube, es kam sogar von ran irgendwo, hatte ich gesehen, Post, dass damals in 80ern war es, ja, dass damals die Oakland Raiders umbenannt wurden in die Los Angeles Raiders. Und im gleichen Jahr haben die 49ers den Super Bowl gewonnen. In den 90ern, so war es 96 müsste es dann gewesen sein. Ja. 94 vertauscht hat immer, wurden sie wieder zurückbenannt. Im gleichen Namen die 49ers den Super Bowl gewonnen. Jetzt sind die Oakland Raiders die Las Vegas Raiders geworden.
Ja, sich gerade umbenannt.
Ihr also wisst, die, was das heißt. Die Zeichen sprechen für einen Sieg der 49ers. Schauen wir mal, was das zu bedeuten hat.
Ja. Grund vielleicht auch dafür, dass sie alle 1500 Mitarbeiter, roundabout, nach Miami geflogen haben. Also auch alle Interns etc. Sehr coole Aktion. Muss man sagen, gerade wenn man bedenkt, dass Jed York jetzt nicht einer der reichsten Owner ist und Miami relativ teuer um diese Jahreszeit, beziehungsweise um Super Bowl Week, Hut ab dafür. Commercial Cost wird immer so schön breit getreten, ohne zu wissen, 6,5 Millionen für 30 Sekunden dieses Jahr. Und vielleicht wettinteressant ist noch, die Chiefs sind 10-4-1 gegen den Spread, wenn sie Favorite sind dieses Jahr. Und die 49ers sind 5-0 gegen den Spread, wenn sie Underdog sind. Also da jeweils, ja.
5-0, wenn wir Underdog sind, wir waren doch gegen die Ravens Underdog.
Und dann verloren. Nee, bin ich mir nicht. Also, frag mich nicht. Ich nehme die Seiten, die Stats von der Seite. Ich habe das jetzt nicht gefact-checkt.
Das war ist Journalismus.
War das in San Francisco?
Nee, das war bei den Ravens.
Ja, okay.
Also von daher ist
safe. Underdog gewesen sein. Ja. Ja, aber ist doch klar, dann wart ihr Underdog mit wie vielen Punkten habt ihr das Spiel verloren?
Ach so, gegen den Spread, ja, ja mit klar. 3 Punkten.
Ja, dann wäre ja safe. Ja. Und jetzt der eigentliche Stat of the Week. Fand ich so dumm, dass ich den. Also, es war jetzt.
Wir werden nicht mit 3 Punkten verlieren. Ja. Wir werden nicht mit 1 Punkt verlieren.
Wie gesagt, der jetzige. Also, das war jetzt der eigentliche Stat of the Week. Jetzt kommt der.
Uneigentliche.
Der uneigentliche, genau. Hätte mir einen besseren Namen dafür ausdenken sollen. Aber dieser Super Bowl ist der erste in 7 Jahren ohne 2 Spieler. Die jedes Mal in den letzten Jahren im Super Bowl waren. Kannst du mir sagen, welche?
Tom Brady.
Nein.
Ach so, in allen.
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 war immer einer der beiden im Super Bowl.
Immer einer der beiden. Michael Bennett.
Nee.
I don't know.
Ist halt echt komplett absurd. Ist ein Running Back? Und den anderen muss ich mal eben nachgucken. Shame on me, dass ich es nicht weiß.
Running Back.
Ein Running Back und ein Running Back. Sind 2 Running Backs. Wow. Bin ich dämlich.
I don't fucking know.
Sind LeGarrette Blount. 2018 ja. Eagles, 2017 Patriots, 2015 Patriots und CJ Anderson.
Ach,
Rams was? Und Broncos in 2014 und 2016. Plus 2019 halt dann Rams.
Okay.
Fand ich bemerkenswert. Die 2 Stars, die letzten Jahre in der NFL geprägt haben.
Jetzt aber Tom Brady in einer von den Kombo damit reinnehmen können wahrscheinlich, ja?
Ja, das ist die Frage. Ich habe mich das auch gefragt. Also Brady war 2014 safe nicht. Da waren ja Seahawks gegen Broncos. Und 2016 in dem war er auch nicht. Da waren Broncos gegen Panthers.
Ja, da haben wir doch Broncos zweimal.
Ja, ja. Aber nicht Tom Brady.
Ja, aber Peyton Manning hätten wir auch nehmen können. Peyton Manning und Tom Brady zusammen.
Ja, stimmt, das hätte auch gepasst. Patriots. Ja, Eagles, Patriots und ja stimmt. Peyton Manning und Tom Brady. Ja, es ist ja doch gar nicht so doll, wie ich dachte.
Oh, hallo.
Gut. Das wär's dann, zumindest von meiner Seite, mit dieser Super Bowl-Vorschau.
Ja. Ob es eine Super Bowl-Nachschau gibt, werden wir dann sehen.
Den hast du letzte Woche schon gesagt.
Ja. Ich wollte es nur noch mal in Erinnerung rufen.
Ich kriege dich schon pünktlich zum Draft wieder auf die
Beine. Könnte Beine gut sein, dass ich Urlaub mache kurzfristig.
Podcast-Urlaub?
Ja.
Ich schneide dann einfach so ein leises Wimmern in den Hintergrund, während ich rede.
Könnte passieren. Nein. Ich habe schon. Wir haben beide schon Schlimmeres erlebt. Sportlich.
Ja, haben wir.
2012, oh Scheiße. Grausam.
Gut. Ja. Dann, wie gesagt, wir haben unsere Pläne sowieso über den Haufen geworfen. Es wird dann irgendwie wahrscheinlich nächste Woche, du bist Montag beim Fußball, das heißt wahrscheinlich Dienstag dann die Super Bowl-Nachschau geben. Ist auch schön, dann kann ich wenigstens meinen freien Montag irgendwie genießen. Storyline-Draft dann wahrscheinlich Ende der gleichen Woche, am Wochenende oder so.
Richtig.
Wenn wir dann bis dahin mal alle Storylines zusammen haben.
Richtig.
Und ja.
5 Storylines gehen über Tom Brady.
Wahrscheinlich. Ich wünsche uns beziehungsweise dir sehr viel Glück.
Dankeschön.
Ich werde zumindest...
Was?
Sollten die 49ers gewinnen, darf ich eine Tonaufnahme von dir machen? Zumindest von den entscheidenden Spielen. Während wir live gucken. Ich muss ja kein Video machen oder so, aber zumindest Tonaufnahme. Dann schneide ich, das wird das unser Intro für nächste...
Ja, kannst du machen. Außer es komplett behindert.
Ja, aber nur bei Sieg, ne? Nur bei Sieg.
Aber ich weiß, obwohl bei Niederlage wahrscheinlich lustiger wäre.
Das ist complaining as fuck.
Dumme
Ja, nee, gut. Also, könnt ihr euch dann drauf freuen. Ich hoffe, ich denke dran. Sonst sage ich dem Christian oder so, der soll dran denken.
Der kommt nicht in die Wohnung. Nicht mit dem Schal.
Das Schlimme ist, der hört ja auch noch den Podcast. Der wird das jetzt. Christian, denk dran, nächste Woche. Ich habe übrigens meinen Schal.
Ich will nichts Schwarz-Gelbes sehen in meiner Wohnung.
Hast du gehört? Ich habe meinen Schal wiedergefunden.
Du deinen?
Ja, ich war.
Schal.
Ich habe doch meinen Schal verloren, habe ich dir letzten Samstag erzählt, als ich bei dir war.
Mal, du erzählst mir einmal in der Woche 2 Stunden was und ich höre nichts.
Oh, okay. Boy.
Oh, boy.
Gut. Ja. Dann lass uns das jetzt beenden. Wie gesagt, genießt den Super Bowl, genießt diese Super Bowl-Woche. Danach ist erstmal Sense, beziehungsweise Hard Knocks, All or Nothing und Cover 2 Podcast Draft-Vorbereitung, der wir euch zuschaufeln werden. Aber viel mehr hat man dann nicht, worauf man sich freuen kann. Von daher, ein letztes Mal für dieses Frühjahr. Dann ist wieder lange Wartezeit. Wünschen euch viel Spaß am Sonntag. Macht's gut. Und haut rein.
Peace. Jürgen, das wird mittlerweile mega neu. Und haut rein. So, halt die Schnauze ab.
Ich hab nur dieses Mal.
Ja, aber du hast vor dem Haut hast du eine mega lange Pause gemacht. Immer irgendeine neue Scheiße, Alter.